Diese Episode wird gesponsert von Brain Effect. Brain Effect ist eine Performance Food Brand mit Produkten zur Steigerung deiner mentalen Leistungsfähigkeit. Suchst du nach einem Weg, schneller in Ketose zu kommen? Dann ist Rocket C8 von Brain Effect genau das Richtige für dich. Wie der Name schon sagt, besteht das Rocket C8 aus 100% C8-Fettsäuren, also Caprylsäure, welche die optimalste der mittelkettigen Fettsäuren ist. Es ist geschmacksneutral und daher kann man es wirklich überall einsetzen, egal ob im Kaffee, auf dem Salat oder in Smoothies. Der Vorteil daran ist, dass auch Ketonkörper gebildet werden, auch wenn du Kohlenhydrate zu dir genommen hast. Wenn ihr das Rocket C8 Öl auch testen möchtet, könnt ihr dies unter www.brain-effect.com erwerben. Mit dem Gutscheincode Evolution Radio Show bekommt ihr sogar 20% auf alle Produkte im Brain Effect Shop. Den Link zum Shop und den Gutscheincode findet ihr in den Shownotes. Folge 117: Colitis Ulcerosa – Hilfe durch das Paleo-Autoimmunprotokoll. Ein vollständiges Transkript dieses Interviews findest du in den Shownotes. Mein heutiger Gast ist Heidrun Schaller. Heidrun hat Colitis Ulcerosa, eine Autoimmunerkrankung, bei der der ganze Darm chronisch entzündet ist. Bei der Diagnose war sie erst 25 Jahre alt. Heidrun lebt seit dieser Zeit strikt nach AIP, dem Autoimmun-Paleo-Protokoll. Durch Selbstversuche und Testen neuer Konzepte hat sie für sich die SCD und AIP optimiert. In ihrem Blog www.urgesundheit.de und in ihrem Buch Die Paleo-Revolution – Gesund durch Ernährung im Einklang mit unserem genetischen Erbe hat sie ihre Erfahrungen zusammengefasst. Wir sprechen über ihren Weg und wie sie die Specific Carbohydrate Diet und das Autoimmun-Paleo-Protokoll gefunden hat, welche Erfahrungen sie mit der Ernährungsumstellung gemacht hat und wie sie das Protokoll für sich angepasst hat. Willst du mehr tolle Interviews mit Experten und spannende Videos sehen? Dann abonniere unseren YouTube-Kanal oder abonniere das Podcast auf Apple Podcast oder in deiner Lieblings-Podcast-App. Wenn du Fragen zu dieser Folge hast, dann hinterlass bitte einfach einen Kommentar unter dem Video. So, jetzt aber viel Spaß mit dem Interview mit Heidrun Schaller.
Alles, was du über Keto, Low Carb und Paleo wissen musst. Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Gesundheit, präsentiert von Julia Tulipan.
Liebe Heidrun, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show.
Dankeschön für die Einladung, ich freue mich hier zu sein.
Ich freue mich ganz besonders, dass du endlich dich endlich mal erwischt habe, weil du bist ja sehr, sehr eingeteilt natürlich. In welcher Weise, da wirst du ja noch jetzt ein bisschen dann später drauf zu sprechen kommen, weil du ja nicht nur eine Mutter, sondern hast ja auch ein großes Ziel gesetzt. Bevor wir jetzt, sage ich mal, eigentlich über das eigentliche Thema, nämlich die Autoimmunerkrankung sprechen, vielleicht kannst du mal so ein paar Worte zu deinem Hintergrund sagen und dann gerne überleiten zu deiner Geschichte, die dich in den letzten Jahren praktisch geprägt hat und dahin gebracht hat oder auf den Weg gebracht hat, wo du jetzt bist.
Ja, sehr gern. Also, ich bin eigentlich von Haus aus Übersetzerin. Ich habe 2001 mein Diplom gemacht an der Uni Heidelberg. Geboren und aufgewachsen bin ich in München und war halt während meiner Studienzeit und auch davor viel in Amerika unterwegs. Also gleich nach der Praktikur war ich das vor einem Jahr als Au-pair in Seattle. Und auch während meiner Studienzeit hatte ich dann nochmal ein Stipendium für ein College in Amerika und war halt immer sehr viel unterwegs. Und eigentlich nach dem Vordiplom in Australien gelebt habe, mal für ein halbes Jahr, da habe ich gemerkt, dass es mit meiner Gesundheit irgendwas nicht stimmt. Also da hatte ich schon oft Bauchschmerzen gehabt und gerade wenn ich irgendwie in Eile war oder so, habe ich häufig Durchfallattacken bekommen. Also das war halt auf mein hektisches Leben zurückgeführt und mir da nicht weiter Gedanken drüber gemacht. Und dann als ich dann wieder in Heidelberg war und mein Studium dort wieder aufgenommen habe, also mein Hauptstudium dann also in Richtung Übersetzerdiplom, da wurde es aber immer schlimmer und ist dann auch nicht mehr weggegangen, selbst in ruhigeren Zeiten. Und irgendwann kam ich dann nicht mehr drum rum, dass ich mich dieser Sache mal stellen musste und habe dann eben 2001, also genau in der Prüfungsphase, als ich auf die mündlichen Prüfungen vorbereitet habe, habe ich dann die Diagnose bekommen, dass ich Colitis ulcerosa habe. Und das war natürlich ein wirklich sehr, sehr großer Schock, weil ich zwar schon damit gerechnet habe, dass ich irgendwie krank bin, aber natürlich in kleinster Weise irgendwie darauf mental vorbereitet war, dass das jetzt was ist, womit ich mich den Rest meines Lebens herumschlagen muss. Denn das war eben dann die Feststellung, dass es tatsächlich unheilbar und chronisch ist und dass es eben nur Medikamente gibt, die das möglichst unter Kontrolle halten sollen, aber niemals eine Heilung herbeiführen können.
Für die Zuhörer und Zuschauer, kannst du mal noch erklären, was ist Colitis ulcerosa eigentlich?
Also das ist eine chronische Autoimmunerkrankung, die den Verdauungstrakt betrifft, ähnlich wie Morbus Crohn, welche vielleicht ein bisschen bekannter ist. Und im Gegensatz zum Morbus Crohn ist eben bei der Colitis ulcerosa nur in Anführungsstrichen der Dickdarm betroffen und bei Morbus Crohn kann der Magen, auch der Dünndarm, eigentlich alles, sogar die Speiseröhre betroffen sein. Und entzündet sich eben die Schleimhaut in dem betroffenen Abschnitt des Verdauungstraktes, in dem Fall eben im Dickdarm. Und das führt eben dazu, dass man sehr, sehr häufig Durchfälle hat, teilweise auch blutige Durchfälle oder mit Schleimabgang einhergehende Durchfälle, teilweise 20, 30 Mal am Tag, sodass man das Haus nicht mehr verlassen kann.
Wahnsinn.
Man nimmt teilweise sehr, sehr stark innerhalb kürzester Zeit ab. Das war also auch bei mir der Fall, dass ich halt sehr, sehr dünn geworden bin. Und wenn es unbehandelt ist, kann es einen halt umbringen.
Ja.
Selbst für Leute, die das relativ gut unter Kontrolle halten, kommt es für Jahre dann häufig noch zu anderen Erscheinungen, dass zum Beispiel die Gelenke mit betroffen sind, also dass man dann so arthrheumatische, das heißt immer extraintestinale Manifestationen, also außerhalb des Verdauungstraktes, kommt dann noch die
Leiterkrankung. Es ist ja auch oft so, dass, oder bei vielen, dass ja eine Autoimmunerkrankung oft nicht alleine kommt.
Das kommt auch hinzu, ja.
Dass ja dann oft auch andere Autoimmunerkrankungen dazukommen.
Richtig, ja. Genau. Also bei Colitis ulcerosa und Morbus Crohn ist es häufig so, dass Hashimoto relativ verbreitet ist als zusätzliche Erkrankung, aber auch sehr häufig Rheuma. Genau, und so ging das halt dann, so ging es dann mit mir bergab, sage ich mal, salopp. Also es stellte sich dann leider sehr bald heraus, dass meine Erkrankung sehr kompliziert war, also kein leicht zu behandelnder Fall. Ich habe halt sehr viele Komplikationen erlitten und auch die Medikamente, die zur Verfügung standen, waren bei mir nicht sehr effektiv, dass ich halt immer hohe Dosen nehmen musste. Und ab zu Anfang war es ja so, dass ich natürlich gleich mit Cortison behandelt wurde. Das ist ja so das Standardmedikament, was eindämmen soll. Und wenn es gut läuft, dann muss man das halt nur kurze Zeit nehmen und kann dann sozusagen, wenn man die Remission, also die symptomfreie oder fast symptomfreie Phase erreicht hat, dann ohne Cortison leben. Aber bei mir kam es halt nicht dazu, weil ich gleich immer wieder Rückfälle hatte, wenn ich gewisse Stelle unterschritten habe von dem Cortison. Und da hatte ich halt sehr schlimme Nebenwirkungen davon. Also ein bisschen ist das ja bekannt von Cortison, dass man halt eine starke Gewichtszunahme erleidet. Das war jetzt bei mir gar nicht so schlimm, aber ich hatte halt ein unglaublich verändertes Aussehen vom Gesicht her. Ich war sehr, sehr rund. Ich weiß nicht, ich will das Foto mal zeigen, was ich in meinem Buch habe davon. Ich weiß nicht, ob man es sehr gut erkennen kann auf der Kamera.
Sonst könnte man, du kannst es mal herzeigen, aber sonst wäre man es, wenn es dir recht ist, können wir es dann auch in den Shownotes noch dazugeben. Ja, vollkommen anders. Man sieht sehr gut,
genau. Also das war natürlich auch belastend irgendwo und man wusste halt einfach nicht, wann man das Zeug mal wieder los wird. Ne? Also das ist einfach so auch psychisch unheimlich belastend gewesen, weil man, also es hat mich ja mitten also im Diplom halt, in der Diplomvorbereitung hat mich das getroffen, wie der Schlag. Und ich weiß nicht, ob ich jemals irgendwie ein annähernd normales Berufsleben oder auch sonstiges Leben werde führen können.
Was muss man sich da vorstellen, wie ist da normalerweise sozusagen die Progression oder weil es ist ja nicht heilbar, ja, eigentlich. Also wie wird das normalerweise also behandelt, beziehungsweise wie schaut das normalerweise aus?
Also wie gesagt, die akuten Schübe, die werden eigentlich fast immer mit Cortison behandelt erstmal. Also sozusagen als Notfallprogramm erstmal, um die Entzündung runterzufahren. Und dann ist halt das Standardmedikament, was man eigentlich durchgängig nimmt, auch während dem Schub, aber eben auch während der Remission, das ist dieses sogenannte Mesalazin. Und das ist halt ein Verwandter, sage ich mal, von Aspirin, von Acetylsalicylsäure. Aber es ist, es wird immer gesagt, dass es so gut wie nebenwirkungsfrei ist. Aber in meinem Fall war das halt leider nicht so. Ich habe dann nach zweieinhalb oder drei Jahren, wo ich es genommen habe, eine Nebenwirkung gehabt, die sehr selten ist. Und zwar war es bei mir so, dass meine Nierenfunktion einmal eingeschränkt war. Und das wurde dann halt immer wieder untersucht und es stellte sich, also kam halt raus, dass das jetzt tatsächlich der Fall ist, ob nicht nur einmal irgendwie ein zufälliger Untersuchungswert war. Und dann stellte sich eben raus, bei genauerer Betrachtung, dass ich nur noch 30% Nierenfunktion hatte. Also so, als ob man weniger als eine Niere noch hat, deutlich weniger, denn eine Niere kann eigentlich 100% sogar noch bringen. Ich hatte im Prinzip keine Niere mehr. Und die Niere kann sich ja nicht regenerieren. Also das ist nicht die Leber, die dann irgendwann wieder gesunden kann, sondern wenn die Nieren schon weg sind, dann ist es halt weg. Und das war dann auch wieder so ein Fall, wo ich halt sehr für mich selbst dann sprechen musste und aktiv werden musste, weil mein Arzt damals eben nicht der Meinung war, dass das Mesalazin dafür verantwortlich ist, aber ich habe halt mich wirklich schlau gemacht. Ich war wirklich der Überzeugung, dass das davon kommen muss und es stellte sich dann eben auch raus, dass ich recht hatte und zum Glück konnte ich noch die Notbremse ziehen, weil der hätte mir das halt immer weiter verschrieben.
Ja.
Ich habe dann auch später den Arzt gewechselt natürlich.
Okay.
Aber es war natürlich blöd, weil das ist relativ wichtig auch in der Behandlung und dadurch, dass das weggefallen ist, war ich dann halt wieder sozusagen dem erhöhten Risiko eines Schubs ausgesetzt.
Und da bleibt dann da bleibt dann nur mehr Cortison übrig.
Ja, also eigentlich, also es gibt natürlich noch andere Medikamente, die natürlich weit weniger gerne verschrieben werden. Das sind dann Immunsuppressiva, wie zum Beispiel Azathioprin. Und Methotrexat, aber Methotrexat konnte ich nun ironischerweise gerade nicht mehr nehmen, weil das darf man bei eingeschränkter Nierenfunktion.
Okay.
Auch weg. Dann habe ich Azathioprin verschrieben bekommen. Das ist eben Immunsuppressivum und das hat bei mir auch eine seltene Nebenwirkung hervorgerufen, nämlich eine sogenannte Knochenmarkdepression. Also da habe ich ein ganz verändertes Blutbild dann gehabt. Ich glaube, es war eine Thrombozytopenie, also ich hatte weniger Blutplättchen dann mit. Und ich hatte auch, ich sah wirklich aus, als wäre ich vermöbelt worden. Ich hatte wirklich am ganzen Körper blaue Flecken. Das haben wir dann zweimal versucht, mein Arzt und ich, also eingeschlichen, ausgeschlichen, wieder eingeschlichen. Und das kam halt beide Male zu mir. Und dann haben wir das auch wieder aufgegeben. Und dann habe ich, weil mein Arzt ja nun auch schon ziemlich ratlos war, hat er mir empfohlen, Ausdauersport anzufangen. Das war seiner Meinung nach irgendwie so, also er war da auch so ein bisschen auf so einem Trip, ja, das war so sein Steckenpferd irgendwie. Und das habe ich dann halt wirklich sehr, sehr obsessiv gemacht. Also ich bin wirklich sechsmal die Woche halt joggen gegangen, ausdauersportmäßig. Boah, das hat... Also hat mir, glaube ich, nicht geschadet, aber es war halt einfach ein extremer Stressfaktor, weil man auch erstmal in seinen Alltag einbauen, irgendwie Sport zu machen. Und es war halt wirklich so, dass teilweise im Sommer kam ich halt nicht mehr dazu, irgendwie an den Weg zu fahren oder so, weil nach der Arbeit war halt dann Sport angesagt.
Ja.
Das, was andere Leute so in ihrer Freizeit machen, da konnte ich halt nicht dran teilnehmen. Das habe ich dann auch irgendwann nicht mehr durchgehalten.
Ja.
Aber ja, und dann... womit habe ich dann eigentlich weitergemacht? Ach ja, genau. Dann hatte ich ja irgendwann zu einem anderen Arzt gewechselt und der hat dann versucht, mir Remicade, das ist Infliximab, heißt das. Das ist ein sogenannter monoklonaler Antikörper. Also das sind diese Biologika, die man eben so aus der Rheuma-Behandlung auch kennt. Mhm. Das ist auch so eine Art Immunsuppressivum, nur eben eigentlich schon sehr fortschrittlich und sehr viel. Und das hat aber bei mir sofort einen anaphylaktischen Schock hervorgerufen. Also ich bin in der Praxis sozusagen mit Tatütata ins nächste Krankenhaus geliefert worden, weil ich halt wirklich dort, kaum dass die ersten Tropfen liefen, hatte ich sofort, habe ich keine Luft mehr bekommen, hatte hier Flecken überall und es war damals klar, dass ich das auch nicht nehmen kann. Das war halt wirklich so der letzte Strohhalm, denn das war wirklich, also das ist ja schon keine leichte Entscheidung, so ein Medikament überhaupt anzunehmen, denn ja. Es geht auch mit einem gewissen Risiko einher, also Remicade und auch die anderen Biologika haben alle, so, also bringen halt ein geringes, aber immerhin schon signifikantes Risiko.
Okay.
Und dass das halt nicht funktioniert hat, das war dann schon auch ein herber Schlag.
Ja.
Damals habe ich dann eben angefangen, vermehrt nochmal wieder im Internet zu recherchieren. Mhm. Habe ich ja sowieso immer gemacht. Ich habe ja auch immer nebenbei tausend Sachen probiert, die halt wird ja dann immer irgendeine Sau durchs Dorf getrieben in der.
So, nur von der Orientierung her, welches Jahr sind wir da circa?
Moment, jetzt haben wir 2017, das muss dann so 2011 gewesen sein.
Okay.
Mhm. Ja. Genau. Und da habe ich dann, das war sogar 2000, nee, warte mal. Ich habe ja nicht sofort mit der Ernährungsumstellung angefangen. War dann doch eher so 2008.
Okay, doch, ja.
Da habe ich mich dann nochmal im Internet so in verschiedenen Foren angemeldet und so. Und dann hat es noch ein Stück gedauert, bis ich irgendwann über Facebook eben dann auf diese SPD-Ernährung los bin.
Okay.
Carbohydrate Diet. Das war ja zunächst mal mein Ding. Und das war also wirklich, hat mich so sehr geprägt oder war halt wirklich eine coole Sache und ein wahnsinnig guter Einstieg in die Ernährungsumstellung. War ist die Specific Carbohydrate Diet eben eine Diät oder eine Ernährungsweise, die wirklich speziell für Leute mit meiner Erkrankung mal erdacht worden ist.
Mhm.
Ursprünglich von einem Kinderarzt in Amerika, dem Dr. Haas, und dann später von Frau Gottschall weitergeführt und die hat eben auch ein Buch darüber geschrieben, das heißt einfach Specific Carbohydrate Diet oder Breaking the Vicious Cycle.
Mhm.
Und also das heißt ja den Teufelskreis durchbrechen.
Oh, ja.
Und das war halt, da habe ich wirklich auch lange gebraucht, bis ich mich dazu durchringen konnte, das zu probieren, weil ich halt schon so viele alternative Methoden ausprobiert ja. hatte und alles hat nur Geld gekostet und hat dann am Ende nichts gebracht. Aber irgendwann habe ich den Sprung ins kalte Wasser dann gewagt und der Unterschied zwischen der Specific Carbohydrate Diet und der Paleo-Ernährung ist jetzt erstmal, dass halt bei der SPD, sage ich jetzt mal, das ist ja. die Nutzung dafür,
genau.
Dass das Wort alle Stärke komplett verboten ist. Also
okay.
Man darf überhaupt auch keine Stärke,
mhm.
auch keine Süßkartoffeln, auch keine Kochbananen, nicht. Und der Hintergrund ist halt, dass der Dr. Haas die Theorie hatte, dass insbesondere im Dünndarm die Enzyme fehlen bei Leuten mit Entzündung, also chronischer Darmerkrankung, um Stärke aufzufallen.
Mhm.
Eben diese Polysaccharide dann als solche bestehen bleiben und den falschen Bakterien oder als Bakterien, die uns nicht gut tun, als Futter. Und dann eben, weil sich dann Leimhaut, also nicht Bakterien, sondern die Immunzellen, die sich in der Schleimhaut befinden, wehren sich irgendwann gegen diese enorme Vermehrung von Bakterien. Und dadurch kommt es zu Entzündungsprozessen oder sie werden angeheizt, wenn sie von uns gehen.
Mhm.
Und also das hat mich unheimlich begeistert natürlich, dass das wirklich schnell angeschlagen hat. Ja? Also das war tatsächlich wirksam. Das konnte man deutlich erkennen und auch nicht leugnen. Mein Arzt war beeindruckt, ja, das ist ja schon mal sehr selten.
Dass man also du hast umgestellt und hast dann sehr schnell positive Ergebnisse, Veränderungen gesehen.
Richtig, ja. Ich habe sogar, ich glaube, so einen Monat oder sechs Wochen, nachdem ich damit angefangen hatte, hatte ich eine Darmspiegelung und da habe ich halt wirklich das erste Mal seit meiner Diagnose keine Entzündungszeichen gehabt.
Also, oh, Wahnsinn, ja.
Also der ist normalerweise, oder überhaupt sind Schulmediziner ja normalerweise nicht unbedingt so angetan davon, wenn man ihnen von irgendwelchen Wundermittelchen oder Lebensstilveränderungen berichtet.
Ja.
Oder halt von den Erfolgen, die man damit hat. Und er hat aber dann auch daran geht. Also schon war dann meiner Meinung auch und hat meiner Auffassung angeschlossen, dass das weitermachen soll.
Super, ja.
Ja, und dann, also natürlich die Gemeinsamkeiten der SPD mit der Paleo-Ernährung sind weitaus größer als Unterschiede. Also es geht halt auch darum, es selber zu machen, hochwertige Produkte zu verwenden, keine industriell vorgefertigten, also keine Fertigprodukte oder ähnliches. Und man ist auch zuckerfrei, aber nur in dem Sinne, dass man halt keine Sucrose zu sich
nimmt. Okay.
Also Honig zum Beispiel darf man essen und auch Obst und also alles, was Fructose und Glucose enthält, darf man essen, weil es eben darum geht, dass es Monosaccharide. Man darf nur Monosaccharide zu sich nehmen, weil alles, was stärker polymerisiert ist, sozusagen vom Körper dann nicht gespalten werden kann.
Mhm. Ja, gut. Und bei den Monosacchariden, da braucht man natürlich nichts mehr spalten.
Genau.
Das geht so, ja.
Ja.
Und ist die SCD auch eher lower carb? Also hat auch grundsätzlich schon eine Kohlenhydrat reduziert, kann man sagen, oder?
Ja, also dadurch, dass man ja Obst jetzt nicht in unbegrenzten Mengen zu sich nimmt. Und also ich bin jetzt auch nicht so der Mensch, der irgendwie haufenweise Honig in den Tee rührt oder so. Also ich habe sehr, sehr low carb gegessen. Ja, weil halt der größte Anteil von dem, was ich so an Kohlenhydraten früher zu mir genommen habe, war halt schon in Form von Stärke. Und dadurch, dass das weggefallen ist, hatte ich dann automatisch eine sehr low carb.
Ja.
Das war halt dann eigentlich letztendlich auch der Punkt, der mir dann irgendwann zu schaffen gemacht hat, weil ich halt, obwohl ich schon sehr dünn war, als ich angefangen habe damit, bin ich halt immer dünner geworden. Mhm. Und in den Foren, wo ich davon berichtet habe oder wo auch andere eben mit diesen Problemen hatten, da kam immer der Ratschlag von den alten SPD-Hasen, ja, mach weiter, weil nach 3-4 Monaten hört es auf. Oder sagen wir, manche haben auch gesagt, nach 6-9 Monaten kehrt sich der Trend von selber um und du wirst dann wieder zunehmen.
Okay.
Wenn dein Darm ausgeheilt ist, wirst du dann wieder zunehmen. Aber dieser Punkt kam halt bei mir.
Mhm.
Immer dünner. Okay. Also das war halt nicht gut. Und deswegen dann irgendwann mich hatte natürlich, dadurch, dass es ja so starke Überschneidungen gibt zwischen der Paleo- und der SPD-Szene, hatte ich auch eigentlich fast zeitgleich mit der SPD auch schon von Paleo gehört.
Mhm.
Und habe mich dann da vermehrt eingelesen und bin dann irgendwann zu der Überzeugung gelangt, dass ich das mal ausprobieren sollte, einfach weil man dort auch Stärke zu sich nehmen kann. Und das habe ich dann halt gemacht.
Mhm.
Also da konnte ich dann auch mein Gewicht zumindest stabilisieren und auch wieder ein bisschen zunehmen. Ich muss aber sagen, dass es, also immer wenn ich doch mal wieder einen Zeit habe, wo ich mehr Beschwerden spüre, da ist es doch dann gut, wenn ich ein, zwei Tage wirklich gar keine Stärke
habe. Okay, ja.
Also das macht auf jeden Fall einen Unterschied aus.
Und weil es mich halt persönlich auch interessiert, wie geht es dir da mit Fett? Also kannst du das gut aufnehmen oder musst du da auch aufpassen oder?
Also wenn ich gerade Symptome habe, dann komme ich mit Fett nicht so gut klar.
Ja.
Das ist halt ein bisschen blöd, weil es ist halt, man hat immer so diesen, man muss immer abwägen, ne? Also man muss immer einen Kompromiss finden zwischen den Kalorien, die man ja braucht, gerade wenn man nicht noch weiter abnehmen möchte. Und dann ist es aber hier eben mit dieser Darmerkrankung auch schwierig, weil gerade die Dinge, die halt auch satt machen, nämlich Kohlenhydrate und Fette, sind beides jetzt Dinge, die nicht so einwandfrei verträglich sind.
Okay, ja, eben, so ist es.
Also mit Protein kommt man eigentlich am besten klar, mit Magerem Fleisch.
Das okay, aber da ist halt auch begrenzt, wie viel Fleisch oder mageres Protein man zu sich nehmen kann. Ist dann natürlich sehr schwierig, wenn man von der Fettseite her auch eingeschränkt ist.
Ja.
Ja.
Also die Elaine Gottschall, die ja dieses Buch geschrieben hat, auf das eigentlich die SPD heute sich hauptsächlich stützt, die hat auch gesagt, dass man in der ersten Zeit, also es gibt so eine Intro-Diet, ja, die man halt 2, 3, 4 Tage machen soll, wenn man damit anfängt. Und da ist die Hühnersuppe, die selbstgemachte Hühnersuppe, eine wichtige Rolle. Und da sagt sie halt auch, dass man während der Intro-Diet das Fett abschöpfen soll. Mhm. Ja, also das ist auch wirklich ein sinnvoller...
Okay. Das heißt, von deiner Erfahrung her, dass wenn jetzt jemand beginnen möchte, auch der mit der Ernährungsumstellung, wirklich zuerst mal auf jeden Fall nach der STD das umsetzen und dann vielleicht eine Transition zu einer Paleo-Ernährung?
Ja, das ist schwierig. Das weiß ich gar nicht so genau, was ich da raten würde, ehrlich gesagt. Also ich persönlich habe eigentlich mit der AIP angepassten Paleo-Ernährung wahrscheinlich eher die größeren Erfolge gehabt. Mhm. Es war nämlich so, ich habe ja, also bei Elaine Gottschall ist es halt so, dass sie sehr stark den Fokus auch auf Nussmehle und so weiter richtet. Also bei ihr wird ja sehr viel gebacken.
Okay.
Also in dem Rezeptteil des Buches wird sehr, also ne, man um diese Ernährung irgendwie halbwegs erschwinglich zu machen und auch für eine gewisse Sättigung zu sorgen, schlägt sie halt vor, dass man auch wirklich Brot backt aus Nussmehlen und so weiter. Und das hat halt bei mir nicht wirklich funktioniert, weil ich dann mit der Zeit auch so eine, also am Anfang ging es irgendwie noch, aber mit der Zeit wurde ich irgendwie immer empfindlicher gegen die Nussmehl.
Okay.
So, ich konnte es dann irgendwann gar nicht mehr gut vertragen und dadurch wurde es dann immer schwieriger, ne? Also da hat mir das dann halt auch wirklich gefehlt, dass ich irgendwie halt die Stärke, die hat mir dann auch noch mehr gefehlt als davor. Und da war ich halt dann froh, dass ich als PAIP, also das Autoimmunprotokoll der Paleo-Ernährung entdeckt habe, damit ergänzen konnte und einfach leichter, unkomplizierter und billiger satt geworden bin.
Was sind denn die großen Unterschiede jetzt zwischen Normal-Paleo und dem Autoimmunprotokoll der Paleo-Ernährung?
Also beim Autoimmunprotokoll, da fallen die Nachtschattengewächse weg, also sowas wie Kartoffeln und Tomaten und Auberginen und so weiter. Mhm. Dann natürlich Nüsse und Mandeln.
Wie schaut es mit Eiern aus?
Ach ja, genau, Eier und Milch fallen auch weg, ja.
Ja, also das stelle ich mir ja persönlich sehr, sehr schön.
Die sind mir deswegen jetzt auch nicht eingefallen, weil ich die nicht befolgt habe.
Ah.
Weil das habe ich nämlich, also ich habe halt so ein bisschen auch selber ausgetestet, was mir gut tut und was nicht. Und habe halt gemerkt, dass Eier und Milch für mich, also Laktose habe ich schon nicht zu mir genommen, weil da habe ich mich wieder so ein bisschen an der STD orientiert, mhm. weil Laktose ist ja wieder ein Zweifachzucker, also ein Disaccharid.
Ja. Yeah.
Und das kann man ja dann wieder nicht spalten. Und das habe ich auch für mich so empfunden, dass Laktose eben eher nicht so gut geht. Und deswegen habe ich nach dem STD-Protokoll für mich selber Joghurt zubereitet, der 24 Stunden fermentiert. Und der ist ja dann nach 24 Stunden immer laktosefrei.
Okay.
Dafür habe ich dann auch teilweise Rohmilch verwendet. Und das war super. Also das ist mir immer super gut bekommen, hat auch satt gemacht und war halt lecker auch einfach. Und bei anderen Milchprodukten, also Milch so, ne, also einfach Milch im Brotzustand oder in flüssiger Form habe ich halt nicht genommen, aber ich habe immer Butter gegessen, ich habe immer Brie gegessen, ich habe immer gereiften Käse auch konsumiert. Okay. Also jetzt kein Frischkäse oder Quark oder so, aber halt den gereiften, der dann auch
dabei ist. Hast du da irgendwie einen Unterschied zwischen Kuhmilch oder Ziege und Schaf oder so gemerkt? Oder ist das?
Persönlich habe das nicht gemerkt. Nee. Ich habe es immer mal ausprobiert, gerade wenn ich wieder nicht so gut klargekommen bin, dann habe ich versucht, irgendwie da auszuweichen über Ziegenmilch oder so. Oder Ziegenkäse, aber es hat eigentlich keine Ahnung.
Keine Aus. Für dich ist eigentlich also wichtig gewesen, dass die Laktose weg ist oder reduziert auf jeden Fall. Und das hast du dann auch, weil du gesagt hast, dass du Rohmilch verwendest, um das Joghurt zu machen, hast du da Erfahrung, dass das konventionelle oder normales Joghurt aus dem Geschäft dir weniger gut tut, oder war das einfach eine andere?
Das war eigentlich mehr eine theoretische Überlegung. Mhm. Also ich habe die Rohmilch übrigens dann abgekocht, was natürlich dann keine Rohmilch mehr war, die ich letztendlich eingesetzt habe. Aber ich fand es halt unheimlich schwierig, heutzutage Milch zu finden, die bio ist, aber gleichzeitig nicht diese sogenannte länger haltbare Milch.
Das steht
drauf auf den Packungen und das bedeutet ja nichts anderes, als dass die eigentlich homogenisiert ist. Und das wollte ich halt vermeiden, weil da dann auch gelesen ist, dass diese sehr fein verteilten Fettstöpfchen, die ja dann ganz klein sind, dass die teilweise dem Verdauungstrakt auch Probleme bereiten können.
Genau, ja.
Das wollte ich halt, keine homogenisierte Milch haben.
Ja. Ja, und hoch erhitzt wird sie dann auch noch höher erhitzt.
Genau, ja. Und deswegen, also das war eigentlich so der Hauptgrund.
Praktisch von Demo. Wo stehst du jetzt momentan? Also du hast ja jetzt sehr, sehr viel herausgefunden, sehr viel für dich experimentiert. Also wo stehst du punkto Ernährung und auch punkto, wie geht's dir mit deiner Krankheit?
Also im Moment mache ich ja immer noch dasselbe, was ich halt schon die ganze Zeit gemacht habe, dass ich halt, also ich verfolge im Prinzip das AIP, aber ich habe für mich selber halt so ein paar Abwandlungen gemacht. Zum Beispiel esse ich Reis.
Okay.
Einfach gemerkt habe, dass das für mich eine gute Sättigungsbeilage ist und dass sie mir überhaupt nicht schadet. Also weniger als, ich sag mal, Kartoffelbrei oder so. Ne? Also ich esse zwar auch manchmal Kartoffeln, das traue ich mir manchmal, aber das kann ich halt nicht bringen, wenn es mir gerade nicht so gut geht. Also da muss ich gleich dazu sagen, wenn ich von Symptomen, also Tagen spreche, wo ich Symptome empfinde, dann ist das nicht zu vergleichen mit dem, was ich früher hatte. Ne? Also das ist alles auf einem sehr, sehr hohen Niveau jetzt mittlerweile.
Okay.
Also mir geht es eigentlich wirklich sehr, sehr gut, aber ich weiß natürlich, wie mein Darm sich anfühlt oder mein Bauch, wenn ich sozusagen ein bisschen Vorsicht walten lasse.
Mhm.
Das sind dann zum Beispiel eben Tage, wo ich keine Kartoffeln esse oder aber Reis schon. Weil Reis irgendwie für mich, also weißer Reis ist total harmlos für mich.
Interessant, ja. Und nimmst du noch Cortison?
Nee, um Gottes Willen. Cortison ist schon ganz lange nicht mehr.
Okay.
Aber also ich habe eine sehr einschneidende Veränderung nochmal jetzt erfahren. Und zwar nehme ich seit neuestem Humira. Das ist ein ganz ähnliches Medikament wie Remicade. Dieses Medikament, was mich damals eben in die Notaufnahme geschickt hat.
Okay, ja.
Also ein Biologika. Und erstaunlicherweise vertrage ich das sehr gut. Also es ist wirklich das erste Mal, kann man eigentlich sagen, dass ich jetzt, dass ein Medikament sowohl wirksam ist, als auch bisher nebenwirkungsarm.
Ja.
Und das ist sozusagen jetzt so dieser Kompromiss, den ich geschlossen habe mit mir selbst, weil ich ja jetzt studiere. Also ich habe mich da jetzt in meinem fortgeschrittenen Alter nochmal dazu durchgerungen, nochmal ganz neu durchzustarten und ein Biologiestudium aufzunehmen.
Wahnsinn, ja.
Ich habe ja vor 2 Jahren nochmal ein Kind bekommen, also mein zweites Kind, und deswegen ist mein Leben im Moment wirklich sehr, sehr stressig. Also mein Tag ist wirklich voll von morgens bis abends
gespielt. Ja.
Nachts lerne ich eigentlich, wenn meine Kinder im Bett sind. Und dadurch, und weil Stress für mich eigentlich der wichtigste Trigger ist für meine persönliche Autoimmunerkrankung, habe ich sozusagen jetzt gesagt, um diese stressige Phase irgendwie zu überstehen, dieses Studium, was mich ja eigentlich auch irgendwann mal dazu befähigen soll, wirklich in die Forschung zu gehen und noch effektiver an einer Heilung für Autoimmunerkrankungen zu arbeiten, muss ich jetzt irgendwie mich dafür wappnen und mir noch ein zusätzliches Schutzschild einfach besorgen.
Okay.
Und ja, das ist jetzt so dieses Humira.
Also das war dann der Grund, warum es jetzt noch ein Medikament, doch ein Medikament.
Genau, ja. Weil ich bin halt auch wirklich von morgens bis abends unterwegs. Also ich kann jetzt nicht irgendwie hier in die Hofmetzgereien irgendwie fahren und nicht, also ich kann einfach nicht mehr so viel Energie und Zeit investieren, wie es früher möglich war, um diese Ernährung so zu befolgen. Ich muss auch manchmal in der Mensa essen einfach.
Ja.
Auch wenn ich natürlich dort kein Paleo kriege, sondern halt nur irgendwie, dann muss ich halt die Hälfte weglassen von dem, was da auf dem Teller liegt oder so.
Ja.
Also es geht einfach von meinem Tagesablauf nicht mehr so gut zu integrieren.
Mhm.
So richtig streng AIP.
Ja. Aber könnte auch sein, dass du einfach jetzt auch an einem Punkt bist, wo das durch die Arbeit, die du davor schon geleistet hast, sozusagen vielleicht jetzt eher möglich ist, als wer weiß, ob das vor ein paar Jahren überhaupt möglich gewesen wäre, so wie es das jetzt macht.
Ja. Ja, das weiß ich natürlich nicht, weil das Humira ja schon ein ziemlich effektives Medikament auch.
Okay.
Aber ich denke schon, dass das auf jeden Fall auch.
Also das hat es damals noch nicht gegeben, oder?
Das war vor ein paar Jahren also damals, als ich so heftig auf das Remikade reagiert habe, da wäre das natürlich eine Alternative gewesen und die hätte mein Arzt auch gerne gemacht, aber die war für Colitis ulcerosa noch nicht zugelassen.
Okay. Ja, ich meine, du hast das eben auch schon gesagt, dass du jetzt ein Studium wieder begonnen hast oder das Biologiestudium, weil es ist ja für viele von uns, sage ich jetzt, in der Gesundheitsszene irgendwie so, dass ja die oft ein persönliches Problem, eine persönliche Reise dann der Anstoß ist dafür, dass man eigentlich sagt, man möchte sich viel, viel tiefer damit beschäftigen und es auch eine Art Lebensaufgabe, Passion wird, die man umsetzen möchte. Deswegen auch Hut ab, dass du das nochmal angehst, weil es ist ja nicht nur eine Zeitfrage, sondern natürlich auch eine Geldfrage. Ja. Mhm. Und du hast auch ein Projekt oder
ein Anliegen.
Ein Anliegen, ja. zu dem Thema, vielleicht kannst du kurz sagen, worum es geht.
Also es ist halt so, dadurch, dass ich ja schon einmal studiert habe und eben dieses Studium auch abgeschlossen habe, nämlich mein Übersetzerdiplom damals, habe ich hier in Deutschland, haben wir ja BAföG und das wird eben nicht mehr gewährt, wenn man schon einen Studienabschluss hat.
Mhm.
Und das macht es halt für mich extrem schwierig, weil mit den zwei Kindern und dem sehr anspruchsvollen Studium ist mir halt möglich, nebenbei auch noch zu arbeiten. Also im Gegenteil ist es sogar so, dass ich pro Semester ein Modul weniger mache, als eigentlich geplant ist, weil ich halt von der Kinderbetreuung also einfach nicht zurande komme. Und da mein Mann jetzt auch nicht so viel Geld verdient, dass er alleine die Familie durchbringen kann, ist halt, habe ich eine GoFundMe vom gestartet.
Was ist das genau? Also erzähl, vielleicht kennt es nicht jeder, sag mal, was ist das?
Wie beschreibe ich denn das am besten? Ja, das ist im Prinzip eine Geldsammelaktion einfach. Also wo man, ich versuche halt die Leute davon zu überzeugen, was ja auch tatsächlich der Fall ist, dass ich dieses Studium jetzt nicht einfach nur aus persönlichem Interesse oder weil ich das so spaßig finde, betreibe, sondern weil ich eigentlich wirklich ein großes Ziel glaube und es mir ein ganz wichtiges Anliegen ist, aber auch, dass viele dieses Anliegen teilen, dass eben für Autoimmunerkrankungen mehr geforscht wird. Denn die Autoimmunerkrankungen sind eben ein Gebiet oder eine Ansammlung von Krankheiten, die extrem viele Leute treffen, die aber eben noch nicht als ein homogenes Gebiet begriffen werden, aber als Krebserkrankung. Und deswegen findet eben keine konzentrierte Forschung jetzt mit diesem Gebiet der Autoimmunerkrankung fast statt. Und es wäre halt schön, wenn ich daran was ändern könnte, also oder was dazu beitragen könnte, dass dort eben in der Richtung wirklich Fortschritte gemacht werden.
Ja.
Denn es gibt viele Menschen, und das ist nicht so bekannt, glaube ich, die mit ihren Autoimmunerkrankungen wirklich kein sehr erquickliches Leben führen.
Ja.
Also, es gibt zwar schon viele Medikamente, aber es gibt eben auch extrem viele Nebenwirkungen und mehr Leute, als man denkt, die eben überhaupt nicht davon profitieren.
Also,
wo die Medikamente einfach nicht gut anschlagen. Deswegen eben also wirklich tagtäglich sich irgendwie mehr oder weniger gut durch den Alltag schleppen.
Ja, und ich glaube auch, weil halt auch die Ernährungskomponente beziehungsweise die Lebensstilkomponente im Gesamten, auch was Stress und Schlaf betrifft, ja praktisch nicht wahrgenommen wird von vielen Ärzten als ein Aspekt, der sehr viel, wie man sieht in deinem Fall, sehr, sehr viel beitragen kann zu einer Verbesserung der Symptome. Das heißt ja nicht, jetzt nur ganz ohne Medikamente. In vielen Fällen geht es eben nicht, aber man kann einen sehr, sehr großen Beitrag und eine sehr, sehr oft eine große Verbesserung in die erreichen. Und ich denke auch dahin, gerade wenn man selbst die Erfahrung gemacht hat, hier mehr Sensibilität zu erzeugen, auch vielleicht in der Forschung in die Richtung zu gehen, was kann man mit Ernährungsumstellung oder mit gewissen vielleicht auch speziellen Functional Food erreichen. Ja, wer weiß, was da weitergeht. Das heißt, wir werden natürlich auch in den Shownotes verlinken zu deiner GoFundMe-Aktion. Und ich hoffe, dass viele, viele Zuhörer und Zuschauer dich unterstützen. Denn was kann es Besseres geben als jemanden, der mit so viel Passion und Überzeugung und auch diesem eigenen Leidensweg da in die Forschung kommt? Und wirklich Hut ab, dass du das auf dich nimmst.
Ja, danke.
Und diesen schweren, schweren Weg gehst. Ja.
Also ich wollte noch sagen, ein Aspekt oder ein Erlebnis oder eine Erfahrung, die mich halt auch geprägt hat und die mich auch bewegt hat, dazu jetzt auch mal diesen Weg zu gehen, ist halt natürlich auch die Tatsache, dass ich gemerkt habe, dass die Ernährung allein einen eben doch nicht heilt.
Ja. Ja.
Also, das möchte ich mal hervorheben, denn ich glaube, das ist vielen in der Paleo-Szene auch nicht so richtig klar, dass das, was man immer in den Foren liest, ist ja ein ganz kleiner Ausschnitt. Denn die Leute, denen die Ernährung nicht geholfen hat, die verlassen die Foren ganz selten. Ja.
Genau.
Ja, deswegen, es gibt ja dieses Confirmation Bias sozusagen, was eben ganz präsent ist, auch in den Gruppen. Dass, wenn man jetzt da neu reinkommt als Patient und man möchte halt natürlich, man möchte hören, man möchte Erfolgsstories hören und fragt teilweise explizit danach, wird mir denn diese Ernährung helfen? Und dann hast du teilweise einen Thread, wo wirklich 15, 20, 30 Leute schreiben, ja, mir hat die Ernährung super geholfen und ich bin jetzt gerade total beschwerdefrei und so weiter. Oftmals sind genau die gleichen Leute ein halbes Jahr später schon nicht mehr in der Gruppe, eben weil sie nicht zugeben wollen, dass es dann doch wieder, dass sie einen Rückfall hat oder
ja,
so. Das ist ja leider die Dynamik dann in den Gesundheitsgruppen, dass ein Rückfall auch als Scheitern betrachtet wird und man deswegen sich dann irgendwann nicht mehr traut, um Hilfe zu fragen.
Das ist natürlich sehr schade dann, ja, weil weil es wieder dieses ganz oder gar nicht oder einfach diese 0 und 1, weil ich sag, glutenfrei und getreidefrei zu sein, das kann auf keinen Fall schaden. Und wenn es ein bisschen hilft, ist gut. Ja? Und
genau, eben,
und dass das einfach nicht das Wunderheilmittel ist, ja.
Für manche vielleicht. Also es gibt ja immer wieder Fälle,
ja, genau,
wo wirklich nichts anderes dann mehr nötig ist. Gerade weil, also ich habe es eigentlich vor allen Dingen bei Leuten beobachtet, die wirklich gleich nach der Diagnose irgendwie das Glück hatten, von der SPD oder Paleo zu hören. Sehr, sehr gute Erfolge.
Macht Sinn, ja.
Keine Medikamente mehr nehmen.
Ja.
Aber bei mir war es halt, sind schon 10 Jahre ins Land gegangen nach der Diagnose und bei mir war es halt einfach nicht so, dass ich so sagen konnte, was ist es jetzt? Ich bin komplett symptomfrei und brauche nie wieder was anderes.
Ja, das muss man sicherlich sehr differenziert betrachten. Ich möchte noch auf zwei Sachen hinweisen. Einerseits hast du einen Blog, das heißt urgesundheit.de, wo du auch immer wieder sehr interessante Artikel schreibst, beziehungsweise auch über bisschen über das, was wir jetzt gesprochen haben, über deine Geschichte. Und dann hast du noch ein Buch geschrieben, das heißt die Paleo-Revolution, gesund
durch zeig's mal eben.
Im Einklang mit unserem genetischen Erbe. Genau. Auch da werden wir natürlich verlinken und da können dann die Zuhörer und Zuschauer hier nachlesen, was du jetzt auch erzählt hast.
Ja, und darüber berichte ich gleich am Anfang richtig
ausführlich,
wie ich dazu gekommen bin überhaupt.
Okay. Und ich bin mir sicher, dass das auch ein guter Start ist, wenn jemand sagt, so, ich möchte jetzt das gerne ausprobieren, dann kann ich jedem nur dieses Buch empfehlen und da einfach mal das als einen Startpunkt sehen. Und wie wir gesagt haben, es ist es kann für manche tatsächlich die Heilung sein, aber für die meisten wahrscheinlich nicht. Aber es gibt den richtigen Anstoß, sage ich mal, in die richtige Richtung. Und es ist auf keinen Fall.
Also für mich hat es mein Leben verändert.
Ja.
Das ist auf jeden Fall so gewesen. Also schuldig der Paleo-Ernährung auf jeden Fall lebenslangen Dank. Das ist, ja, war für mich schon die Rettung irgendwo auch.
Na, Wahnsinn. Ja, liebe Heidrun, danke für dieses tolle Interview.
Ich danke dir, dass du mich eingeladen hast. War sehr schön, mit dir zu plaudern.
Ja, ganz meinerseits, hat mich wirklich wahnsinnig gefreut. Und ja, ich denke, das war wieder super viel Information. Und ich bin mir sicher, es gibt eben, wie du sagst, es gibt so viele Menschen, die an Autoimmunerkrankungen leiden. Und es ist eben nicht nur
immer mehr
Ulcerosa, sondern eben noch viele, viele andere und immer mehr. Es steigt, es ist eine praktisch wie eine Epidemie. Es gehört zu den Zivilisationskrankheiten, so wie Diabetes und Krebs. Und es ist logisch, dass auch diese Erkrankungen ansteigen mit dem falschen Lebensstil, der das Ganze natürlich oft noch unterstützt. Und deswegen bin ich mir sicher, dass ganz, ganz viele Leute da was mitnehmen können und vielleicht einerseits dich unterstützen bei deiner Forschung oder auf dem Weg in die Forschungsposition und dass sich da bald auch etwas ändert, beziehungsweise natürlich auch das Buch kaufen und hier vielleicht für sich selbst etwas, einen Schritt in eine ja, bessere Zukunft gehen.
Ja, das hoffe ich auch.
Also dann, tschüss.
Tschüss, mach's gut.
Falls du mehr über diese Folge wissen willst, dann schau in die Shownotes auf evolutionradioshow.de. Und wenn du uns noch nicht abonniert hast, dann such in iTunes oder deiner Lieblings-Podcast-App einfach nach Evolution Radio Show und klicke auf Abonnieren.